FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Einen schönen Mittwochabend hier in einer neuen Ausgabe des EgoFM Talk Radios bei EgoFM. Mein heutiger Gast hat tatsächlich in den 80er Jahren den Deutschen das Lachen übers Patriarchat beigebracht. Mit dem Kinohit Männer hat quasi ihre Karriere begonnen als Regisseurin. Danach hat sie sehr, sehr viele weitere Filme gedreht, auch einige an sehr exotischen Orten, wie zum Beispiel in Japan und in Spanien. Sie schreibt Bücher, sie schreibt Kolumnen, sie unterrichtet im Ausland und ist Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Science, die jährlich einen Oscar vergibt. Wenn sie nicht gerade unterwegs ist, dann packt sie ihre Souvenirs aus aller Welt aus und denkt über eine neue Reise nach. Doris Dorier.
Hallo.
Freut mich sehr, dass Sie da sind.
Ich bin total stolz, dass ihr mich eingeladen habt und freue mich wahnsinnig, denn ihr seid im Auto immer eingeschaltet. Also es gibt gar keine andere Station, die ich höre.
Sie sind das also.
Ja, ich bin das.
1955, wir müssen kurz in die Vergangenheit einmal reisen, nach Hannover, da sind Sie geboren und aufgewachsen. Vielleicht können Sie uns mal kurz mitnehmen in Ihre Kindheit und in Ihr Elternhaus. Von was war die so geprägt?
Von was war es geprägt? Von einer großen Liberalität. Meine Eltern waren erstaunlich progressiv und haben es geschafft, ihre vier Töchter, ich habe drei Schwestern, so zu erziehen, dass wir nie das Gefühl hatten, dass wir nicht komplett gleichberechtigt sind. Also sie haben uns beigebracht, dass wir alles können und natürlich auch alles so gut wie Männer können. Und das war in der Zeit doch auch sehr außergewöhnlich und besonders. Und sie haben es auch fertiggebracht, worüber ich mich später sehr gewundert habe, als ich selber dann ein Kind bekam, dass sie mich dann mit 17,5 alleine nach Amerika haben fahren lassen zum Studieren. Mhm. Und das muss man vielleicht inzwischen erklären, ohne Handy, ohne Internet. Ich habe alle 3 Monate mal angerufen und es hat so irre viel Geld gekostet, da hatte ich immer nur 3 Minuten Zeit. Und dann habe ich wirklich öfter mal 3 Minuten ins Telefon geheult, weil irgendwas so schlimm war, Liebeskummer, irgendwas. Aber nichts wirklich Schlimmes, aber ähnlich, so was Ähnliches. Und dann habe ich wieder aufgelegt nach 3 Minuten, ohne Erklärung.
Hat ja auch Geld gekostet damals.
Hat Geld gekostet und es tat einfach gut, mal so 3 Minuten den Eltern was vorzuweinen. Schrecklich.
Sie haben gerade gesagt, Ihre Eltern haben Ihnen sehr viel beigebracht. Eine Sache allerdings nicht, habe ich gelesen, und zwar, dass man als Frau auch mal Nachteile im Leben haben könnte. Was für Sie tatsächlich von Vorteil war, können Sie uns das erklären?
Ja, dass Sie uns wirklich in kompletter Gleichberechtigung erzogen haben. Mhm. Und deshalb war ich da auch so gar nicht darauf vorbereitet, dass es anders sein könnte. Und habe das auch lange Zeit eigentlich gar nicht so recht bemerkt, weil ich mit einem doch ziemlichen Sturkopf ausgestattet, da so meinen Weg gegangen bin. Gleichzeitig aber auch immer doch gesehen habe, dass ich auf weiter Flur mehr oder weniger die einzige Frau war. Und erst sehr viel später ist mir das als strukturelle Geschichte dann in den Sinn gekommen. Und ich bin dann auch vor inzwischen, glaube ich, fast 15 Jahren oder noch länger her bei Pro Quote beigetreten. Das ist ein Zusammenschluss von Filmschaffenden, die sich darum bemühen, dass es eine Quote für weibliche Filmschaffende gibt.
Stimmt es denn, dass Sie, die sich ihr ganzes Leben lang gefühlt ja mittlerweile mit Film und Fernsehen auseinandergesetzt und beschäftigt hat, dass Sie selbst als Kind gar keinen Fernseher daheim hatten? Sie hatten einen fernseherlosen Haushalt.
Ja.
Und nur, habe ich gesehen, bei der Tante durfte Fernsehen gesehen werden, damals der blaue Block. Das war so die einzige Sendung, die Sie aus dem Fernsehen kannten.
Der blaue Block.
Der blaue Block. Der blaue Bock natürlich. Genau. Wie hat Sie diese Zeit tatsächlich geprägt? Hat das was mit Ihnen gemacht?
Naja, anscheinend schon. Also Achtung, alle Eltern, die versuchen, den Kindern irgendwie die Medien zu entziehen, die werden vielleicht damit bestraft, dass ihre Kinder später Filme machen. Ja, das war so exotisch für mich und so faszinierend. Auf der anderen Seite ist das auch wirklich so mein inneres Kapital, dass ich so viel gelesen habe als Kind. Mhm. Und wirklich nach dem Abendessen haben sich alle hingesetzt und haben gelesen. Und das war völlig normal. Und da haben andere Kinder schon gestaunt. So aus der Klasse, Freundin, dass es bei uns so war, dass wir keinen Fernseher hatten. Und ich habe dann aber auch, weil ich mich so geschämt habe, weil wir keinen Fernseher hatten, habe ich dann ich glaube, das war schon die Hör zu, irgendeine Fernsehzeitschrift, habe ich immer die Inhaltsangaben studiert und habe dann so getan, als hätte ich das gesehen.
Um mitsprechen zu können.
Ja, ist nie aufgefallen. Konnte immer schon gut bluffen.
Sie haben erzählt, dass dieses Lesen tatsächlich für Sie so quasi so das Tor zur großen Welt war. Jetzt habe ich mir gedacht, ich komme vom Land, aus dem Chiemgau, vom Chiemsee, wo man sich wirklich abgeschieden fühlt. Hannover ist doch jetzt eigentlich eine relativ große Stadt. Wie kam es, dass Sie das Gefühl haben, durchgefahren?
Okay.
Wie kam das, dass das für Sie trotzdem Naja, so eine Einengung war.
Es war schon auch natürlich eine kleine Stadt mit 500.000 Einwohnern so ungefähr. Und es war ja beileibe keine Weltstadt. Mhm. Also von Welt war da wenig zu spüren. Das hat sich inzwischen schon auch verändert natürlich, aber das war auch tiefste Provinz damals. München war die Weltstadt. Mhm. Und meine Tante hatte ein M am Auto und das fanden wir großartig. Das roch so nach weiter Welt, dieses M.
Jetzt wohnen Sie selbst in München.
Schon lange.
Schon lange. Frau Dorin, 1972, Sie haben es gerade eben selbst angesprochen, ging es dann mit dem Abi in der Tasche nach Amerika. Das war für Sie erstmal so, ja, so ein Gefühl, jetzt muss ich raus in die Welt, oder?
Ja, das war auch ein großer Kulturschock, weil da natürlich immer noch, also Kalifornien, so die Ausläufer der Hippie-Bewegung waren. Und es war unglaublich und aufregend. Und ich habe da damals etwas erlebt, was jetzt leider wirklich flöten gegangen ist. Ich glaube, es ist wirklich vorbei. Das war zum einen eine große Freiheit und eben auch diese Möglichkeit, erstmal alles ausprobieren zu können. Und das war natürlich auch kulturell überall zu finden. Also da gab es nur American Cinema, da gab es eben die Musik. Das war in jeder Kunstrichtung zu spüren. Dieser große Aufbruch und dieses Sprengen von Konventionen und von Ketten. Und das war eine tolle Zeit. Und all das ist jetzt wohl vorbei. Und wir haben viel zu weinen, glaube ich, in der nächsten Zeit. Zu lange dürfen wir dann auch nicht weinen. Und dann müssen wir uns mal wieder irgendwie aufrappeln und kämpfen. Aber deshalb habe ich jetzt auch drei Musiktitel ausgesucht, die mit Weinen zu tun haben, weil mich das schon sehr schockiert, dass dieses Amerika, wie ich das damals kennengelernt habe, die Vereinigten Staaten von Amerika, dass das so vollkommen vorbei ist. Mhm. Gone, gone, gone.
Mhm. Interessant aber trotzdem, weil Sie mal selbst gesagt haben, dass Sie erstmal recht schockiert waren vom Land und von den Menschen, weil Sie sich das persönlich ganz anders vorgestellt haben damals. Ist das richtig?
Na, ich glaube, das habe ich anders gemeint. Also, was heißt schockiert? Ich war überwältigt. Mhm. Komplett überwältigt. Und es war klasse, es war großartig. Mhm. Es war auch sehr krass, weil da so Welten aufeinander stießen, die ich vorher nicht kennengelernt hatte. Einmal eine ganz reiche Welt, also damals schon sehr, sehr reiche Studierende aus San Francisco und Umgebung. Und dann aber auch so richtig arme Schweine, Veteranen mit 18, die aus Vietnam zurückkamen und im Rollstuhl saßen, mit amputierten Beinen, Armen, die halt auch Studierende waren. Mhm. Und da waren irre viel Drogen natürlich unterwegs. Und das war schon ein ziemlicher Schock, klar, wenn man aus Hannover kommt. Mhm. Aber ich fand es auch alles irre aufregend.
Mhm. Der Liebe wegen sind Sie dann nach New York gezogen. Und dann hat sich ein bisschen was verändert, oder?
Ja. Ich habe mich in den einzigen Menschen auf dem Campus, der blass war, nie in die Sonne wollte und immer Gedichte gelesen hat, verliebt. Und der kam aus New York. Und mit ihm bin ich dann nach New York abgehauen, muss man sagen, ohne meinen Eltern was zu sagen, mich einfach Studium abgebrochen bin nach New York. Und da wurde es dann doch ein bisschen schattig. Nicht nur, dass die Sonne da gefehlt hat, denn da war ich dann mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Da wusste ich nämlich gar nicht mehr, wo ich wohnen sollte. Hatte auch plötzlich kaum noch Geld. Meine Eltern haben mich zwar weiter unterstützt mit derselben Summe, wie ich beim Studium hatte, aber das reichte in New York vorne und hinten nicht mehr.
Damals schon nicht.
Mhm. Also New York war damals schon irre, irre teuer. Und da bin ich doch ganz schön durchgewirbelt worden und musste sehen, wie ich zurechtkomme. Mhm. Was im Nachhinein auch bestimmt eine gute Schule war. Aber es war auch wahnsinnig gefährlich. New York war damals eine irre gefährliche Stadt.
Das glaube ich. Sie haben sich Ihren Lebensunterhalt tatsächlich mit so Nebenjobs verdient. Kellnerin, dann haben Sie bei der Lufthansa gearbeitet in New York als deutsche
Mitarbeiterin. Nee, das habe ich nur versucht.
Versucht, okay. Hat aber nicht geklappt.
Das hat nicht geklappt. Okay. Vielleicht zum Glück nicht. Ich bin dann gelandet beim Goethe-Institut als Filmvorführerin. Mhm. Und das war schon toll, weil ich da die alten deutschen Filme vorgeführt habe. Und besonders diese alten Stummfilme, dann diesen grandiosen Film Menschen am Sonntag. Also wer ihn nicht kennt, sollte ihn unbedingt schauen, der das Berlin aus den 20er Jahren zeigt. Und da kamen dann die Immigranten, die deutschen Immigranten, um ihre Stadt wiederzusehen, Berlin wiederzusehen. Und das war nicht nur sehr, sehr anrührend, sondern es war für mich auch wirklich so eine Konfrontation mit deutscher Geschichte. In einem persönlichen Gespräch, in persönlichen Begegnungen.
War das einer der Gründe, wieso es Sie dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgezogen hat?
Nö, mir ging das Geld aus. Okay. Es war ganz simpel. Mhm. Ich wäre wahnsinnig gerne in New York geblieben. Irre gern. Mhm. Aber ich habe es nicht geschafft, genug Geld zu verdienen, um zu studieren und zu wohnen und auch noch irgendwas zu essen zu haben.
Mhm. Da muss ich auch ganz kurz mal noch nachhaken, wo entstand denn diese Liebe zum Film und zum Erzählen quasi? War das vielleicht hier tatsächlich auch am Goethe-Institut, dass da so ein bisschen der Impuls hochkam?
Nein, das war schon sehr früh durch dieses Lesen und ich habe immer so ein bisschen schon vor mich hingeschrieben, schon als Kind fand es irgendwie toll, dieses Geschichten erzählen. Es ist auch ein Familiengehen. Meine beiden Eltern waren großartige ErzählerInnen. Ich wollte Geschichten erzählen und ich wusste nicht so recht, in welchem Medium. Und habe dann gedacht, naja, vielleicht im Theater, vielleicht als Schauspielerin. Mir war, glaube ich, gar nicht so klar, was der Beruf der Regisseurin ist, als ich das angefangen habe. Und dann habe ich gemerkt, ah ja, okay, das ist eine Regisseurin. Und dann kam ich sehr stark eben in Kontakt mit diesem New American Cinema. Mhm. Und war aber vorher auch schon immer ins Kino gerannt. Also auch die französische Nouvelle Vague war so eine ganz wichtige Filmschule eigentlich für mich. Mhm. Und dann hat meine Mutter mir immer die Unterlagen von der Filmhochschule München geschickt nach New York.
Sie wollte sie zurück quasi in die Heimat.
Das glaube ich gar nicht mal so unbedingt, aber sie hat halt gemerkt, dass ich da nicht weiterkomme. Und Filmhochschule war unbezahlbar in New York. Also diese Tuition Fee bis heute, es ist so, kostet so viel Geld. Und Filmhochschule, damals gab es nur zwei, Berlin, München, war umsonst. Und das hat dann einfach wahnsinnig viel Sinn ergeben, es da zu versuchen. Und dann wurde ich wunderbarerweise auch aufgenommen.
Und dann natürlich auch in der Stadt, von der sie eigentlich quasi immer geträumt hat, noch als Kind, oder?
Ja, wobei es dann plötzlich auch sehr provinziell hier auf mich gewirkt hat.
Im Vergleich zu New York
zurückzukommen,
ja, das stimmt.
Da war dann München nicht mehr so exotisch wie als Kind, wo ich allein schon Leberkäse so irre fand und wie die Leute geredet haben. Und dann kam ich aus New York zurück und dann war es hier so dunkel. Das weiß ich noch, das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Es war so dunkel. Nirgendwo brannte Licht. Es waren so wenig Leute auf der Straße. Und es gab auch so wenig Bars, Kneipen, Kinos. Es war alles so wenig plötzlich. Nach diesem Überfluss in New York. Aber für mich war es ein großes Glück, dass ich zurückgekommen bin, weil ich auch in meiner Sprache dann geschrieben habe natürlich und viel besser als auf Englisch, was ich zwar ganz gut spreche, aber nie als Schriftsprache wirklich zur Verfügung hatte.
Auch hier waren Sie aber in München auf Nebenjobs angewiesen, nach einer gewissen Zeit. Und ich habe gelesen, dass Sie mal eine Zeit lang sogar bei McDonald's gearbeitet haben, am Wiener Platz in München, später dann in Giesing, weil Sie zwangsversetzt worden sind, irgendwie so, weil
strafversetzt.
Da irgendwie zu viel Geld in der Kasse war, habe ich irgendwie gelesen. Stimmt es denn, dass Sie da tatsächlich auch Bayerisch gelernt haben?
Ja, das war nochmal eine ganz wichtige Schule für mich. Also oft sind das, was man so nebenbei macht, ist dann doch prägender und vielleicht sogar wichtiger als die offizielle Schule, in die man geht. Wobei die Filmhochschule ja auch wichtig war, klar. Aber da habe ich eben Bayerisch gelernt.
Können Sie es noch?
Naja, sprechen, das würde ich mir nie anmaßen. Niemals. Aber ich kann es halt wirklich gut verstehen. Und ich habe auch ganz andere Bevölkerungsschichten kennengelernt. Ich habe Fußballfans, 60er-Fans kennengelernt. Noch und noch. Ich habe die Tricks kennengelernt, weil die mich manchmal versucht haben, über den Tisch zu ziehen und immer gesagt haben, ich habe ihnen doch aber 20 Mark gegeben. Nein, 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 hast du nicht. Und da auch so zu merken, okay, die Welt besteht nicht nur aus Film, sondern da gibt es eine ganz andere Realität. Also auch aus meiner Blase gab es ja damals auch schon, rauszukommen und jede Woche viermal rauszukommen. Das war schon wichtig für mich.
Eine wichtige Filmschule, haben Sie mal gesagt, war das für Sie in der Zeit. Ja, lassen Sie uns direkt 1985 ansprechen, dann quasi Ihr erster großer Erfolg tatsächlich mit einem der größten deutschen Kinoerfolge aller Zeiten. 6 Millionen Zuschauer allein in Deutschland, war aber auch international sehr bekannt, der Film Männer. Und auf einmal diese plötzliche Berühmtheit. Wie hat sich das für Sie angefühlt?
Naja, das ist auch immer ganz interessant, welche Filme sind wirklich sehr wichtig für einen selbst. Naja, klar, dieser riesige internationale Erfolg war wichtig, weil ich deshalb dann auch so weiter Filme machen konnte. Entscheidender war für mich aber vielleicht sogar mein allererster Spielfilm Mitten ins Herz, weil ich mit dem nach Japan eingeladen worden war. Und da entstand meine große Japan-Liebe durch diese Einladung. Was hat es mit mir gemacht, Männer? Ja, ich weiß noch, wie ich an der Tankstelle, die gibt's immer noch, die ist an der Schwere Reiterstraße, bin ich mit meinem rostigen, klapprigen R4 vorgefahren zum Tanken, bin reingegangen und da war der Spiegel und gleich so 10-mal Spiegel auf diesem Regal und ich war auf der Titelseite. Und da bin ich, ohne zu tanken, wieder rausgelaufen und in mein Auto gesprungen und mit dem letzten Liter irgendwie nach Hause gefahren, weil ich mich so erschrocken habe. Weil das dieser Punkt war, wo ich plötzlich eine öffentliche Person wurde.
Was Sie nie wollten eigentlich?
Nee, ich wollte nie vor die Kamera treten. Ich bin hinter der Kamera. Das ist mein Job, hinter der Kamera. Aber das hat mich dann schon auch sehr überrollt. Und ich habe dann noch einen Film in Deutschland gemacht, Paradies. Das war so ein ganz schräges Ding. Den liebe ich bis heute, den Film, weil der so seltsam auch ist. Und dann bin ich nach USA gegangen.
Mhm. Sind quasi ihrem Fame davongelaufen, könnte man sagen.
Nach Hollywood davongelaufen.
Genau, ja. Das Problem war nur, dass man sie da mittlerweile ja auch kannte. Und sie da, habe ich gelesen, auch ständig zu irgendwelchen Café-Dates eingeladen worden sind von Schauspielern, von Regisseuren. Und sie tatsächlich auch da dann das nächste große Angebot erhalten haben, oder?
Ja, aber da war ich natürlich auch sehr exotisch. Jetzt hat gerade vor ein paar Tagen mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass es auf YouTube so eine die The Cavett Show gibt, wo ich damals eingeladen war mit diesen extremen Heavyweights, den Regisseuren Sidney Lumet, Pecula, wer war noch dabei, Sidney Pollack, also wirklich so den großen Helden des Kinos. Und ich sitze da, das ist wirklich wahnsinnig lustig, in so einem Leoparden-Mini-Rock mit einer Lederjacke und bin natürlich wieder mal die einzige Frau. Und es ist so deutlich auch zu merken, dass sie nicht so recht wussten, was sie mit mir eigentlich anstellen sollten, anfangen sollten, weil ich so völlig außerhalb des Orbits war. Und die fragen mich dann auch ganz entgeistert, sie haben so einen Millionenerfolg und jetzt wohnen sie immer noch mit ihrer Schwester und deren Freund zusammen? Ja, logisch, Wohngemeinschaft, klar.
Und konnte man nicht verstehen
Welten,
in dem Moment.
Nee, diese Welten haben wirklich gar nicht zusammengepasst. Und ich habe das schon auch sehr distanziert dann beobachtet. Ich war nie wirklich Teil davon. Das hatte auch den Grund, weil ich auch nicht dauernd so schrecklich gut gelaunt sein konnte oder wollte. Also dieses sich ständig verkaufen durch gute Laune. Nö, das mochte ich auch nicht so. Ich war auch ein bisschen fauler als alle anderen. Ich wollte auch ab und zu mal einfach in der Hängematte liegen und ein Buch lesen. Und die waren immer so on, all the time. Das hat mir auch nicht so geschmeckt.
Interessant, da hat sich eigentlich bis heute nicht viel verändert bei den Amerikanern, oder?
Nee. Man muss halt da wirklich auch ganz anders kämpfen. Allein in der Filmfinanzierung, da gibt es keine staatliche Förderung. Das hat nur mit Ellenbogen und Energie zu tun und Verkaufe. Und das hat mir nicht so gelegen. Und ich wollte ja auch so gerne meine eigenen Geschichten schreiben und verfilmen. Und auch das ist nicht wirklich etwas, was Hollywood
bietet.
Ja, ab und zu passiert das natürlich schon, aber das Modell ist ein anderes. Das ist Arbeitsteilung in allen Fächern, an allen Bereichen. Also immer so dieses Versuchen, den Markt zu ergründen, das war ja auch nicht das, was mich so primär interessiert hat. Ich wollte halt gute Geschichten erzählen, ob der Markt das jetzt so will oder nicht. Okay, wenn ja, dann toll. Wenn nicht, okay, auch gut.
An sich eine sehr sympathische Einstellung, ne? Aber bei den Amerikanern versteht man das natürlich gar nicht.
Nein.
Trotzdem das Angebot, 5 Filme zu drehen. Sie haben sich dann für einen entschieden, Ich und Er.
Naja, habe ich mich dafür entschieden. Ja, das kam ja noch aus Deutschland. Bernd Eichinger hatte diese Idee, die er genial fand. Ich fand sie ein bisschen schwierig. Aber um zu illustrieren, wie ich damals Entscheidungen getroffen habe, es ging mir eben nicht um Karriere. Ich hatte gar keine Vorstellung von Karriere. Sondern es ging mir darum, meine allerbeste Freundin in New York wiederzusehen. Und ich hatte nicht genug Geld für Tickets. Und dieser Film hat mir die Gelegenheit geboten, in New York zu wohnen, monatelang, um meine Freundin zu sehen. Und ich gedacht, super, das mache ich.
Das ist eine lustige Geschichte, das gefällt mir.
Und der Film hat sich total gelohnt. Der hat viele Besucher gehabt. Es ist ein schlechter Film. Es ist echt kein guter Film. Aber ich habe meinen ersten Mann kennen und lieben gelernt. Genau. Und direkt nach den Dreharbeiten geheiratet. Also voller Erfolg. Und der Schauspieler, der Hauptdarsteller, Griffin Dunne, der hat neulich auch nochmal erzählt, der Film wäre echt mies. Aber auch er hat seine Frau kennengelernt bei den Dreharbeiten.
Schön.
Also hat manchmal lohnt es sich auf ganz andere Art und Weise.
Ja, oder auch einfach mal dorthin abzubiegen, wo man sich jetzt eigentlich nicht wirklich sieht und fühlt, aber irgendwie hat man dann doch was davon am Ende. Ne?
Ja.
Was mir tatsächlich aufgefallen ist bei all ihren Werken, dass sie tatsächlich sehr früh schon dran waren, Themen wie Queerness, Umwelt, Fremdenfeindlichkeit zu thematisieren. Woher kamen denn diese, ich sage jetzt mal, besonderen Antennen für diese Themen damals schon?
Danke, dass Sie das gemerkt haben, denn das war mir immer extrem wichtig. Ja. Es kam durch meinen Freundeskreis. Und es kam auch dadurch, dass ich die Außenseiterposition selbst auch ein Stück hatte, dadurch, dass ich eine Frau bin und dann doch nicht so oft vertreten war damals und das vielleicht auch gut mitfühlen konnte, wie es sich anfühlt, noch mehr zum Außenseiter gemacht zu werden durch eine sexuelle Orientierung, durch Hautfarbe, durch Klassenzugehörigkeit, durch all diese Dinge. Und mich das immer sehr viel mehr nicht nur angezogen hat, sondern ich habe mich da auch sehr viel mehr zu Hause gefühlt als im sogenannten Mainstream. Also da waren auch die Leute, die mich verstanden haben.
Mhm. Sie haben mal gesagt, dass Sie manchmal das Gefühl haben, dass wir real in der Gesellschaft weiter sind, als wir es digital sind.
Ja, das ist ein bisschen gewagte These. Also im Moment, jetzt nach der Wahl in den USA, weiß ich nicht, ob das noch so stimmt, ob wir weiter sind. Keine Ahnung. Aber ich habe doch oft in Deutschland den Eindruck und habe auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel auf dem Land es durchaus auch sehr viel liberaler zugehen kann, sehr viel offener sein kann, als wir uns das in der Stadt manchmal ausmalen. Mhm. Und dass wir da so eine Kategorisierung auch vermeiden sollten. Also die sind so, weil sie irgendwie auf dem Land sind oder das sind oder das sind oder das sind. Das stimmt oft nicht. Und da auch immer wieder den Leuten eine Chance zu geben, doch besser zu sein, als man denkt, ist wichtig. Und da macht man eigentlich auch, oder ich habe da auch immer gute Erfahrungen eigentlich gemacht.
Mhm. Heute, Frau Dörrie, sind Sie in München an der berühmt-berüchtigten Hochschule für Film und Fernsehen beschäftigt. Haben da eine große Rolle tatsächlich. Da laden Sie öfter mal Gastdozenten ein. Das habe ich gelesen, das fand ich sehr schön. Und die fordern Sie auf am Anfang, wenn die sich vorstellen quasi, nicht von ihren Erfolgen, sondern von ihren Misserfolgen zu erzählen. Was ist der Hintergrund dafür?
Naja, der Hintergrund ist schon auch ein eigener, ein biografischer. Durch das Scheitern lernt man in der Regel mehr als durch die Erfolge. Und das kann jeder, der irgendwie künstlerisch tätig ist, bestätigen, dass man da auch weiterkommt, weil man sich dann damit auseinandersetzen muss. Warum ist es schiefgegangen? Was habe ich da irgendwie nicht so gepackt? Was wollte ich erzählen oder ausdrücken? Und warum ist das nicht so verstanden worden? Wo ist da das Missverständnis? Und diese Fragen zu stellen, sind in der Regel sehr viel fruchtbarer, als wenn alle einem auf die Schulter klopfen und sagen, oh, super gemacht, wir haben uns totgelacht oder gefürchtet oder es war so wahnsinnig spannend oder ich habe das Irrgang gelesen. Das kann man schwer umsetzen dann in der eigenen Arbeit. Und das ist manchmal auch sehr bitter, weil man gedacht hat, man hätte doch eigentlich alles richtig gemacht und dann wird es nicht verstanden. Mhm. Und dann scheitert man. Und dann muss man sich fragen, bin ich wirklich für mich gescheitert? Oder hat es mit den Erwartungen nicht zusammengepasst? Und das ist wieder was anderes. Mhm. Also ich kann auch davon viel erzählen. Also ich habe ja hier diese berüchtigte Operninszenierung gemacht,
2000,
Rigoletto.
Genau, im Nationaltheater.
Im Nationaltheater habe ich auf dem Planet der Affen spielen lassen. Da waren alle Opernhäuser in Lava versunken. Und alle, die da noch gewohnt haben, waren eben Affen. Und es gab einen einzigen Menschen, zwei, also Gilda, die berühmte Gilda und ihren Vater. Und das hat total Sinn ergeben für die Geschichte der Oper, aus meiner Sicht. Und das Publikum, das Premierenpublikum, muss man dazu sagen, sind ausgerastet vor Wut. Die haben mich mit Bananen beworfen, die sie schon in der Handtasche mitgebracht hatten. Sie waren wirklich vollkommen außer sich. Und es war so schlimm, dass dieser Buhsturm einen wirklichen Wind erzeugt hat, den ich auf der Bühne abbekommen habe. Wirklich so ein Sturm. Wirklicher Wind, der mir durch die Haare gefahren ist. Das fand ich völlig bizarr. Zubin Mehta, der Dirigent, hat mich in den Arm genommen, hat gestrahlt, hat gesagt, oh, das ist jetzt schlimmer als die Buß bei, weiß nicht mehr welcher Oper, bei vielen anderen. Und er war so begeistert davon, weil er gesagt hat, ja, je mehr die Leute sich aufregen, umso besser ist es. Und es kam dann auch sehr gut an bei den Jüngeren in den Folgevorstellungen. Ja, okay. Trotzdem hat mich das sehr getroffen, dass ich da die Erwartungen dieses Publikums so überhaupt nicht getroffen habe und sie vielleicht sogar auch verletzt habe. Und das ist etwas, damit muss man auch immer wieder umgehen und muss es auch lernen, das wegzustecken und zu überwinden, denn das tut auch weh. Also nicht nur die habe ich verletzt, sondern die haben mich natürlich auch sehr verletzt mit ihrer Entrüstung. Aber ich glaube, dass man dadurch dann auch wachsen kann. Durch permanente Erfolge wächst man in der Regel nicht.
Und Sie scheinen es auch gut verarbeitet zu haben, denn Sie haben mal gesagt, das war tatsächlich eins Ihrer größten Scheitererlebnisse.
Ja, aber ich habe schon viele.
Der schönsten, nicht der größten, sondern der schönsten Scheitererlebnisse.
Der schönste, ja. Ich habe auch viele, viele schlechte Kritiken gekriegt, wahnsinnig viele schlechte Kritiken. Und aus denen habe ich dann irgendwann mal Pappmaché gemacht und eine Obstschale. Und die habe ich golden angemalt, habe ich bis heute. Das ist eine sehr schöne Obstschale.
Würden Sie sagen, Frau Dörrie, dass Sie trotzdem einen guten Kompass im Leben besitzen oder vielleicht auch so ein trainiertes Bauchgefühl, auf das sie sich am Ende dann doch verlassen können?
Naja, das versuche ich den Studierenden beizubringen, dass man doch so eine Art Shit-Detektor hat, wie ich das nenne. Wenn man etwas schreibt und einen Film macht und dann versucht, wirklich ehrlich mit sich zu sein, dann weiß man in der Regel, das ist okay und das ist nicht okay und da stimmt's und da stimmt's nicht. Es ist nur dann auch relativ leicht, sich drüber wegzutäuschen. Andere erzählen einem irgendwas, was dann doch gar nicht stimmt und man möchte so gerne es glauben. Und dann glaubt man eben diesem inneren Shit-Detektor nicht, den man aber besitzt. Es ist aber nicht so einfach, ein Gespür dafür zu entwickeln, dass dieser Shit-Detektor recht hat und da ist und dass man ihm auch wirklich vertrauen muss.
Ein gutes Vertrauen haben Sie, wenn es um Mitbringsel geht. Zumindest passt da das Bauchgefühl bei Ihnen selbst. Da sind Sie nämlich großer Fan von und Sie haben darüber jetzt auch ein Buch geschrieben. Das gibt es schon seit ein paar Monaten, aber lassen Sie uns trotzdem kurz drüber sprechen. Die Reisgöttin. Das ist quasi ein Anekdotenbuch übers Unterwegssein und darüber, was Sie eben von Dreharbeiten und von Urlauben so mit nach Hause gebracht haben. Ganz kurz mal, was wäre denn Ihr Leben ohne Reisen?
Das wäre für mich sehr, sehr schwierig. Das haben wir alle erlebt in der Pandemie. Das war am Anfang wirklich sehr, sehr ungewohnt für mich, nicht unterwegs sein zu können, weil ich meine Inspiration von diesem Unterwegssein bekomme, von dieser Bewegung. Ich brauche diese Bewegung, ich brauche diesen Kontakt zu anderen Menschen, ich muss gucken können und lauschen können und so mittendrin sein können. Und das fand ich anfangs sehr, sehr schwierig und dann habe ich in der Pandemie beschlossen, okay, dann ist jetzt meine Bewegung die Bewegung durch den wirklich klitzekleinen Garten und die genaue Beobachtung dessen, was da gerade passiert. Das war ein toller Frühling, dieser erste Frühling der Pandemie. Und das habe ich dann auch irgendwie versucht, so zu genießen, wie es nur gerade ging und nicht zu sehr dieses Reisen zu vermissen. Und dann war der Himmel ja auch so schön blau, weil keine Flugzeuge am Himmel waren. Und ja, aber es ist für mich schon eine Inspirationsquelle. Und dieser Mitbringen-Wahn, den ich habe, der bezieht sich aber wirklich immer nur auf Mitbringsel, die auf keinen Fall einen Wert an sich haben dürfen. Also die dürfen nicht teuer sein, die dürfen nicht besonders sein, auf gar keinen Fall irgendwelche Antiquitäten oder solche Dinge, sondern etwas, was mich anspringt, weil es entweder das Land erklärt oder aber auch meinen Blick und meine Beziehung zu dem Land eine Verbindung schafft. Und nicht nur das zu dem weit entfernten Land, das kann genauso gut hier irgendwie auch ein Dorf in Bayern sein. Das ist für mich die Funktion von diesen Mitbringseln, mich verbunden zu fühlen.
Also ich habe zum Beispiel gelesen, aus Japan Bürsten, Teller, eine Feuerwehrmütze, auch ein kleiner Buddha, der im Mülleimer in Kyoto irgendwie gelegen ist, den sie quasi gerettet haben. Bei den Dreharbeiten für Kirschblüten Hanami haben sie tatsächlich nach den Dreharbeiten, die haben ganz früh morgens stattgefunden, alle waren total erfroren, weil es sehr, sehr kalt war, haben sie sich in einem Ramschladen die Zeit verdrückt und haben da tatsächlich unter anderem einen Teller aus einer Haushaltsauflösung mit nach Deutschland gebracht. Und da gibt es eine kleine, sehr berührende Geschichte dazu. Können Sie uns die kurz erzählen?
Ich muss eins kurz korrigieren. Die anderen haben gefroren und ich auch. Das habe ich erst nach Drehschluss gemacht, dass ich in den Ramschladen gegangen bin. Ja, das ist ein Teller, aber das musste ich jetzt selber nochmal nachschauen, weil ich jetzt schon prompt den Namen des Schriftstellers nicht mehr weiß. Da ist eine Inschrift auf dem Teller und sonst ein bisschen Gemüse, ein Radi ist da drauf und eine Zwiebel und der ist sehr, sehr, sehr solide, dieser Teller. Der hat es auch überlebt, dass ich ihn mitgeschleppt habe im Koffer. Und ich habe lange gar nicht gewusst, was da drauf steht und dann habe ich eine japanische Freundin gefragt und die hat mir es übersetzt und da steht drauf, Zusammensein ist schön. Und das ist, ja, glaube ich, die Quintessenz in all dem, was ich mache und auch so mein Glaube, dass in dem Moment, wo wir zusammenkommen und zusammen natürlich auch essen spielt da eine große Rolle, oder aber auch zusammen einen Film sehen oder aber auch zusammen uns über Bücher unterhalten, dass es uns dann in der Regel doch auch besser geht, als wenn wir das alles immer nur ganz alleine machen. Also alleine streamen, alleine lesen, ja gut.
Ja, reisen.
Alleine reisen oder alleine eben in unseren Wohnungen sitzen, wozu es ja immer mehr führt. Wir haben 40% Single-Haushalte inzwischen in Deutschland.
München, eine der Städte mit den größten Single-Aufkommen, ne?
Ja, genau. Ja. Und da immer wieder diesen Versuch zu starten, zusammenzukommen, ist auch mühsam. Und ich kenne das von mir. Das ist schon auch manchmal so, dass man so einen inneren Schweinehund überwinden muss, dass man sich aufrafft. keine Lust hat und dann auch denkt, oh, vielleicht wird es auch wahnsinnig langweilig und dies und das und dann macht man es nicht. Und man wird aber, glaube ich, bestraft durch immer größere Isolation. Und es ist etwas, was wir aber in der gesamten Gesellschaft immer mehr machen. Mhm. Und da immer wieder uns diesen Ruck zu geben, zusammenzukommen, also analog zusammenzukommen und nicht digital, ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und es funktioniert digital natürlich schon auch, besonders für marginalisierte Gruppen, die vorher überhaupt keine Ansprechpartner hatten, überhaupt nicht zusammenfinden konnten. Alles prima und durch das Netz auch wirklich großartig. Aber es macht dennoch einen Unterschied, ob wir uns digital treffen oder analog. Und auch das haben wir durch die Pandemie gelernt. Wir haben so viele digitale Treffen gehabt. Wir haben digital zusammen gegessen und getrunken und Weihnachtsfeiern und Beerdigungen, ganz schrecklich. Ja, aber es analog zu versuchen, ist doch, glaube ich, sehr, sehr wichtig für unser Menschsein.
Und für die Seele, ne?
Ja.
Also wir nehmen mit, zusammen ist alles schöner. Eine Frage, die Sie sich schon immer gestellt haben, tatsächlich, wie machen eigentlich andere Menschen das so mit ihrem Leben? Und das herauszufinden, ist tatsächlich auch Ihr persönlicher Grundantrieb, ist zumindest so mein Gefühl. Gibt es denn nach all diesen Jahren mittlerweile schon so ein gewisses Konzept, das Sie für sich gefunden haben?
Naja, ein Konzept. Ich versuche ja auch immer ein bisschen zu meditieren, mal mehr, mal weniger. Ich bin damit auch ziemlich schlampig. Aber ein Lehrsatz im Zen oder eine Bemühung im Zen-Buddhismus ist, alle Konzepte auch immer wieder zu zertrümmern. Also kein Konzept zu haben, sondern immer offen zu sein und nicht dicht zu machen. Also das, was wir gerade besprochen haben. Also sich nicht zu isolieren, offen zu bleiben. Und ich bin schon davon ziemlich überzeugt, ein Konzept, dass es wichtig ist, keine Konzepte zu haben und nicht zu viel planen zu wollen. Und wenn man Konzepte hat, sie auch immer wieder zu hinterfragen. Und das bezieht sich auf alles. Also es bezieht sich auf ideologische Konzepte genauso wie auf Regeln, die man sich aufgestellt hat für den Alltag oder Regeln, die man immer befolgt hat und weiter befolgt, ohne sie dann auch vielleicht mal auf den Kopf zu stellen und grundlegend zu hinterfragen. Mhm. Also immer wieder auch zu versuchen, das, was so gut funktioniert hat oder weiter funktioniert, das auch mal wieder zu durchbrechen, finde ich wichtig.
Mhm. Nehme ich so mit für mich und der eine oder andere Hörer und Hörerin da draußen auch. Eine letzte Frage noch. Ihre Figuren wollen nach meinem Gefühl nach immer so ein bisschen glücklich sein, wissen aber selten, wie das so wirklich gelingt. Und daher auch meine Frage an Sie heute, die wir hier immer am Ende der Sendung stellen. Was für Sie persönlich Glück bedeutet?
Ja, thematisch, es beschäftigt mich sehr, weil ich glaube, dass wir die erste, nicht Generation, es geht schon seit ein paar Generationen so, aber seit das erste Jahrhundert vielleicht, ja, vielleicht sind es jetzt 100 Jahre bald, dass wir überhaupt diese Frage stellen dürfen. Sind wir glücklich? Weil vorher waren wir zu sehr beschäftigt mit reinem Überleben. Okay, für manche Gesellschaftsschichten, für die Reichen hat das schon länger gegolten, dass sie sich diese Frage stellen konnten. Aber so in der Masse durften wir das nicht. Mhm. Und jetzt dürfen wir es doch mehr und mehr und verzweifeln an dieser Frage, weil wir keine wirkliche Antwort finden. Was ist es denn nun, dieses Glück? Und wo ist es denn nur? Wo ist es denn nur? Und da ist auch wieder mein buddhistisches Training, immer auf den gegenwärtigen Moment zu schauen und aus diesem Moment jetzt auch einen guten Moment zu machen, kein Leid zuzufügen und ihn aber auch wirklich wahrzunehmen. Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue und da sind immer noch diese wunderschönen Herbstblätter am Baum und ich bin jetzt mit dem Fahrrad hergefahren und dieser frische Wind im Gesicht und dieser auch kalte Wind im Gesicht ist ja eigentlich auch wunderbar und großartig. Also da immer wieder sich auch so diese Momente zu klauen, sie auch dem langweiligen Alltag zu entreißen und abzutrotzen und darauf zu bestehen auch, dass es vielleicht in all dem Weinen, wir haben ja drei Songs über das Weinen, dass es in all dem Weinen auch dann wieder schöne Momente gibt. Das wäre so meine Vorstellung von Glück.
Doris Dörri, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Wir haben es vorhin schon besprochen, es gäbe noch ganz viele weitere Themen, aber vielleicht kriegen wir Sie ja mal wieder hier zu uns ins Studio.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich höre weiter Ego FM.
Ist ja gut.
Danke.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.